Ja, frühes Tor, am Ende aber doch keine Pokalsensation. 1:4 unterliegt Rot-Weiß Essen gegen RB Leipzig, scheidet somit aus dem DFB-Pokal aus. Wir analysieren das Spiel heute bei von der Hafenstraße Inside RWE, richten den Blick aber auch nach vorne, denn am Samstag geht es in der dritten Liga schon weiter. Und dann kommt eine Mannschaft an die Hafenstraße, die richtig Rückenwind hat. Arminia Bielefeld, noch ungeschlagen in der Liga, im Pokal Hannover 96 rausgehauen, wird ein spannendes Spiel. Das alles gibt's in dieser Folge.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hafenstraße, Inside RWE. Ja, die große Pokalüberraschung ist ausgeblieben, erwartbares Ergebnis vielleicht gegen RB Leipzig, 1:4. Das Pokal aus für Rot-Weiß Essen wollen wir natürlich heute hier besprechen. Dazu meine Experten an der Seite, rechts Christian Wozniak.
Hallo zusammen.
Links Ralf Wilhelm.
Morgen.
Mein Name ist Kira Alex. Ich führe euch durch diese Folge, die ihr mittlerweile, wie ihr vielleicht schon wisst, nicht nur noch auf YouTube schauen könnt, sondern auch auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Lasst uns gerne ein Abo da bei YouTube, auf den Plattformen. Gebt uns immer gerne Feedback, wir freuen uns. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ja, ich habe schon gesagt, Ralf, dass man gegen RB Leipzig verliert, war erwartbar und ist, glaube ich, auch im Endeffekt verdient.
Ne? Ja, hochverdient. Also der Türspalt zur Sensation ging ein paar Minuten auf, haben sich alle gefreut, aber er ging auch zu schnell wieder zu. Ich hätte das Spiel gerne gesehen, wenn es mit 1:0, selbst mit 1:1 in die Pause gegangen wäre, wäre Leipzig vielleicht doch ein bisschen hektischer geworden in der Aktion. Aber so haben die sich den Gegner ruhig zurechtgelegt, mit dem 2:1 im Rücken zur Pause. Und dann hat das seinen normalen Lauf genommen am Ende. Als die Kräfte dann auch schwanden, die Konzentration ein bisschen weg war, haben die noch mal ein bisschen aufgedreht, 2 Tore gemacht und alles im Rahmen.
Im Endeffekt, Wotzi wird es wahrscheinlich auch unterschreiben, ja. Qualität durchgesetzt. Ne?
Ja, gut zusammengefasst von Ralf. Ich will aber noch erwähnen, wer hat denn 1:4 aus Essener Sicht getippt?
Bestimmt der Wotzi.
Genau, danke schön.
Ich war bei 0-2.
Es war zu erwarten, deshalb auch beim 1:0 von Ramin Safi habe ich so kurz, wenn die Kollegen sich so gefreut haben oder so, habe ich mir kurz überlegt, ja, bleib mal ruhig. Fällt ein bisschen zu früh das Tor. Ja. Aus Essener Sicht besser in der 80.
88.
Ja, genau, aber zweite Minute viel zu früh, weil da konnten sich die Leipziger nochmal schütteln und dann nochmal Vollgas geben, auch wenn die das in der ersten Halbzeit vielleicht nicht so getan haben und nochmal so ein bisschen mit angezogener Handbremse gespielt haben. Aber das lag auch an Rot-Weiß Essen, weil Rot-Weiß Essen das gut gemacht hat. Aber ja, ich wusste, ich will jetzt nicht klugscheißern, aber irgendwie war es klar, dass das mit der Zeit ist, wird immer schwieriger für RWE und diese Qualität, diese unfassbare Qualität. Ich glaube, Marktwert des Kaders von 500 Millionen Euro oder so, also kann man gar nicht vergleichen.
Im Endeffekt hat man auch gegen eine der besten Mannschaften Deutschlands verloren.
Und man muss ja auch ehrlich sagen, Rot-Weiß Essen wurde sehr viel gelobt für das Spiel, ist auch völlig okay, vor allem die ersten 45 Minuten. Aber die zweite Halbzeit fand ich, also da gab es schon gravierende Unterschiede, ne? In jedem Bereich. Und wenn man ehrlich ist, was Šeško und Openda da alles, ja, nicht ins Essener Tor untergebracht haben. Ja.
Oder was
da sind
Golz
wir beim Wort Schanzenwucher
hat.
Und natürlich Jakob Golz. Wirklich, er hat auch nochmal Argumente gesammelt, dass er irgendwann noch definitiv höher spielen wird als in der dritten Liga.
Ich habe so ein bisschen Angst, das Transferfenster ist noch offen, wenn er gestern zu viele zugeschaut haben oder vorgestern genau. Sportschau und Sportstudio.
Haben Sie den Namen mal aufgeschrieben?
Nicht, dass da noch ein oder andere auf den dummen Gedanken kommt und denen ein Angebot macht, was sie nicht ablehnen können.
Lass uns doch direkt.
Auf der anderen Seite ganz kurz nochmal, das ist auch so ein Spiel für einen Torwart. Weil der weiß, der bekommt 20 Situationen. Ja, ne? Und
der
bei 16
warm.
Ist er da.
Ja.
Mhm.
Ja. Lass uns doch direkt mal tiefer einsteigen mit der ersten Rubrik. Das ist die
Szene des Spiels.
Wotzi, ich fange bei dir an. Hast du dir rausgesucht?
Ich habe eine positive aus rot-weißer Sicht und eine negative mitgebracht. Nämlich die positive ist, dass Marco Rose in den ersten 45 Minuten sehr unzufrieden war und an der Seitenlinie den Zampano gemacht hat. Das spricht für RWE. RWE hat ihn so erregt, im negativen Sinne für Rose, weil er war unzufrieden mit der Mannschaft. Rot-Weiß Essen hat das sehr gut gemacht in den ersten 45 Minuten. Es ist nicht zu sehr draufgegangen, hat genau so diese Balance, von der man oft spricht, gefunden. Dabrowski hat ja nach dem Spiel gesagt, das war wirklich überragend. Aber klar war auch irgendwo, dass man diese 90 Minuten damit nicht haushalten kann. Irgendwann ja, wird die Kraft weniger und das ist dann einfach so, dass sich die Qualität durchsetzt. Aber das war auf jeden Fall stark und schwach fand ich von RWE die Szene, das war das 2:1 für Leipzig, als Kraulich überspielt wird mit einem langen Ball.
Ja.
Und dann kommt der Querpass 2:1 und da sind, glaube ich, Rios Alonso, Schulz und Kraulich involviert. Alle stehen schlecht, alle wirken sehr langsam in der Szene. Und da habe ich mir gedacht, die Essener Verteidigung so auf Strecke in der Saison, fehlt mir vielleicht doch vielleicht ein bisschen die Schnelligkeit. Da kam mir der Daniel Heber, der heute mit Magdeburg in Offenbach bei Christian Neiter zu Gast ist, in den Sinn, dass man so, mit Heber hatte man immer einen, der die Dinger ablaufen konnte.
Der aber auch seine Bolzen
hatte. Sein, aber der konnte die trotzdem, die 2 Meter, wenn er den Ball versprungen ist, hinterher und dann hatte er den wieder.
Das stimmt.
Und das ist bei dieser Essener Defensive nicht der Fall, auch wenn wir hier natürlich jetzt von Openda, Šeško und Co. sprechen, aber trotzdem, das ist mir so hängen geblieben.
Okay. Ralf, was hast du denn? Was hast du uns mitgebracht?
Meine Szene, die spielt zwar wieder außerhalb des Spielfeldes, ja, heute auch als Aufmacherbild in der WAZ und NRZ natürlich, wie Marco Rose sich hinstellt und sich mit per Selfie mit den Kiddies von RWE fotografiert, fand ich großartig. Marco Rose hat am Samstag im Stadion ganz viele neue Freunde gewonnen. Ein so sympathischer Trainer, der hat ja fast eine Liebeserklärung in Rot-Weiß-Essen dagelassen.
Du hast geschrieben in deinem Text, es hat nicht mehr viel gefehlt, da hätte er den, Mitgliedsantrag.
Wenn dann Mitgliedsantrag auf dem Tisch gelegen hätte, hätte er den auch noch unterschrieben an dem Tag, glaube ich, ja.
Ja, aber insgesamt auch, es gab viel Lob, ihr habt es gerade auch schon gesagt, auch von den Leipzig-Spielern für RWE.
Ja.
An sich irgendwie ganz gute
Tenor,
Atmosphäre,
Tenor,
also die Spieler scheinen.
Die Mannschaft muss in die zweite Liga, der Verein, das Umfeld, sind sich alle einig.
Alles klar. Lass uns ein bisschen vom Spiel weggehen und über unser Top-Thema der Woche sprechen. Ich spiele mal den Einspieler an.
Top-Thema der Woche.
Denn das hat sich vor dem Spiel zugetragen. Es gab ein Fanmarsch der RWE-Fans. Das Ganze hing zusammen mit einer Protestaktion gegen RB Leipzig. Ralf, wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Die Bottroper Straße war gesperrt. Thema? Man musste erstmal außen rumfahren. Das war meine erste Wahrnehmung. Aber gut, wenn die Fans daran Spaß haben, wenn das Gemeinschaftsgefühl stärkt, sollen sie machen. Ich finde es mittlerweile überholt. Das ist für mich Folklore, was da abgeht. Wenn ich mal daran erinnern darf, Bayer Leverkusen war mal die Werkself. Die ist mittlerweile etabliert. Dann wurde auf Wolfsburg rumgehackt als VW-Verein, als Betriebssportgemeinschaft, auch mittlerweile etabliert. Dann wurde Hoffenheim in den Fokus gestellt. Hopp wurde böse angegangen mit Plakaten, die unter der Gürtellinie waren. Jetzt hat man, Red Bull Leipzig, Rasensportverein Leipzig, die werden angefeindet. Mein Gott, so ist der Lauf der Dinge. Ich glaube einfach, die Leute, die da mitgelaufen sind am Samstag, wenn jetzt Herr Albrecht oder Herr Deichmann um die Ecke käme und würde sagen, ich nehme jetzt Rot-Weiß-Essen zu 50,3% an mich und ich gebe hier richtig Geld rein. Wir bringen euch in 3 Jahren in die erste Liga. Ich möchte nicht wissen, wie viele von den Fans, die da protestiert haben, Hurra schreien würden und sagen, klasse, erste Liga, willkommen.
Mhm.
Ist ein bisschen verlogen, das Ganze, glaube ich.
Genau.
Siehst du das genauso?
Genau, Rot-Weiß-Essen wäre gerne an der Stelle, wo jetzt Red Bull Leipzig ist, habe ich jetzt auch wieder gesagt, Rasenballsportverein Leipzig ist. Red Bull hat da eben in Leipzig die Investition getätigt und nicht woanders. Und ich finde, das ist auch so ein Thema dieser Ultras vor allem, ne? Weil, wie Ralf gerade angesprochen hat, nach dem Spiel oder Marco Rose stellt sich dafür Selfies hin, die jungen Leute wollen Openda, am liebsten mit ihm ein Foto haben, mit Šeško und mit Co., die interessiert das ja gar nicht mehr. Man sieht ja auch junge Menschen in Leipzig-Trikots, das ist ja jetzt nicht verboten oder dergleichen, es ist nur so bei diesen, bei der Ultra-Bewegung vor allem, ne? Sehr verpönt und die heißen es nicht gut, aber im Endeffekt, wenn jetzt so ein Großsponsor Rot-Weiß-Essen helfen würde, glaube ich auch nicht, dass man den davonjagen würde. Mhm. Weil im Sport geht es darum, Aufstiege zu feiern, Erfolge zu feiern und sowas hilft. Und ja, Rot-Weiß-Essen würde sich, denke ich, schon heimlich sogar so einen Sponsor wünschen. Und ist vielleicht auch ein bisschen Neid dabei.
Ja, der Neidfaktor ist groß in diesem Land.
Das ist einfach so. Und Ja, und ich finde auch immer diese Gesänge im Stadion, ja, das gehört dazu, aber also mir geht das schon langsam auf den Keks, das Bullen, Schweine, ganze Zeit 10-mal im Spiel, dann sollen die lieber 5 Minuten von der Hafenstraße, von der Ruhr bis an die Elbe, Entschuldigung, anstimmen, anstatt sowas, weil ich denke mal, die Leipzig-Spieler, die verstehen das gar nicht, diese Bullen, Schweine, da spricht die Hälfte der Mannschaft gar kein Deutsch, also die denken einfach nur, oh, coole Atmosphäre, das pusht die eher, als dass die irgendwie beeindruckt. Und ja, ich finde es auch einfach übertrieben. Leipzig jetzt, weiß ich nicht, 15 Jahre dabei, glaube ich ungefähr. Und irgendwann ist auch mal gut. Ich sehe die mittlerweile auch als ganz normalen Verein an. Also,
wenn wir schon bei den Gesängen sind, das ist auch einer meiner Lieblingsthemen. Die Ultras und alle anderen Gruppen dort in der Westkurve geben sich Mühe, sind kreativ, erfinden neue Lieder, die allerdings im Stadion nur sie verstehen. Auf der Tribüne kommt das schon gar nicht mehr an. Wenn die alten Gassenhauer rausgeholt werden, oh, immer wieder RWE, da macht das ganze Stadion mit. Und dann entsteht diese besondere Atmosphäre an der Hafenstraße. Oder früher dieses staccato-mäßige RWE. Also dann geht da wirklich, dann glaube ich, wird man als Gästemannschaft schon Gänsehaut haben. Aber dieser Singsang, der da teilweise abgefeiert wird, man muss da echt bei den alten Liedern bleiben, glaube ich. Das macht den Verein aus.
Ja, bei den neuen kannst du halt Zettel verteilen mit kleinen Liedbüchern, weil man die Rahmentribüne oder die Sparkassentribüne, die kennt die Zahlen gar nicht.
Genau.
Das kennt einfach nur die Ultrabewegung von, weiß ich nicht, 300-400 Leuten und das war's dann.
Ne? Ja.
Im Endeffekt wahrscheinlich auch alles irgendwie viel Frust über die Auslosung an sich. Also wir haben im Vorfeld hier zum Talk kurz über die Auslosung an sich gesprochen und über das Losglück, was man eigentlich als Drittligaverein wie RWE braucht, um überhaupt eine Chance zu haben. Weil sind wir ehrlich, eigentlich ist man in dieses Spiel gegangen, alles andere als eine Niederlage wäre ein Wunder. Mhm. Man braucht da schon, wir nehmen bestes Beispiel, wir sprechen gleich noch ein bisschen näher über Bielefeld. Die haben Hannover gehabt und haben Hannover rausgeschmissen. Ne, da braucht man schon eigentlich echt ein...
Ja, aber auch zwischen Hannover und Leipzig, da liegen natürlich noch mal Welten. Ne?
Ja.
So einen Verein hätte man sich, glaube ich, auch gewünscht, einen machbaren Zweitligisten, wie man so schön sagt.
Ja.
Wobei Hannover auch keine Mannschaft ist, die unten mitspielt, sondern die haben einen ganz guten Start hingelegt, sind Fünfter im Augenblick.
Allem Respekt, man kann die aber nicht mit Leipzig
vergleichen. Genau.
Nee, natürlich nicht. Aber das ist halt, sind die Voraussetzungen schon vor dem Spiel natürlich
ganz genau.
Andere. Ne?
Und, Hannover schlägt oder Hannover unterliegt in Bielefeld, Bochum scheidet in Regensburg aus und Düsseldorf
in Dresden.
Ja, das sind aber so Paarungen, Bielefeld, Hannover, Regensburg, Bochum, Dresden, Düsseldorf, da denke ich mir eigentlich 50-50-Duelle fast schon, unabhängig von der Ligenzugehörigkeit. Da ist immer nur eine Liga dazwischen. Das sind so Top-Pokallose, wo du die ärgern kannst, wo du weiterkommen kannst. Und hier war das eigentlich von Anfang an, wie wir im letzten Talk schon gesagt haben, da müsste ja wirklich alles zusammenkommen. Der Fußballgott müsste ein Rot-Weißer sein, beim Leib sich müsste die dermaßen unterschätzen. Also da drehen wir uns im Kreis. Das war nicht machbar. Weil die Schere geht ja auch immer weiter auseinander. Man sieht ja, die drei Überraschungen, das sind ja keine Wunder oder Sensationen, sondern kleine Pokalüberraschungen. Das sind die einzigen bis dato, ne? In Runde 1. Heute Abend haben wir noch ein paar Spiele.
Braunschweig gegen Frankfurt.
Vielleicht Offenbach, Magdeburg. Vielleicht kann Ex-Trainer Neidhardt, Ex-RWE-Trainer Titz auch ein bisschen ärgern.
Und Berlinski 3 Tore macht.
Berlinski, nicht zu vergessen, Ron Berlinski ist da, auf der anderen Seite Daniel Heber, also viel rot-weiße Vergangenheit in dem Spiel, aber
sonst überall die
Favoriten. Sonst ganz klar die Favoriten durchgesetzt. Ja. Und sogar am Freitag ist mir aufgefallen, ne, war es auch auf Messerschneide, alles in der Verlängerung, zum Teil Elfmeterschießen, aber trotzdem setzt sich dann doch der blöde Goliath gegen den David durch.
Ja,
ich glaube, letztes Jahr war es ein Sonderfall mit Saarbrücken, dass die so weit gekommen sind, haben 3 Bundesligisten rausgekegelt. Passiert nicht jedes Jahr.
Genau.
Ja. Bevor wir ich habe es gerade schon gesagt, über Bielefeld, den nächsten Gegner wieder in der Liga sprechen, lass uns noch kurz so ein bisschen übers Personal, mögliche Transfers und über eine Position, den Rechtsverteidiger. Wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, da hatte Rios Alonso diesen Job inne. Mhm. Gestern hat wieder gegen Leipzig wieder Fufa gespielt.
Am Samstag,
genau. Wir haben schon Montag. Wie hat der euch gefallen?
Offensiv ganz gut, hatte in der ersten Halbzeit diese schöne Flanke gegeben, die Arslan dann Volley genommen hat. Aber er ist auch jetzt so eine Lösung 3+, ne? Der ist nie richtig, richtig herausragend, der ist auch nie richtig schlecht, der ist aber immer gutes Mittelmaß. Ne? Mich wundert immer noch, dass andere keine Chance kriegen. Nils Kaiser war der Mann, der Rückrunde letztes Jahr und hat sich da reingespielt, läuft gerade so ein bisschen hinterher anscheinend oder hat kein Vertrauen so richtig vom Trainer. Und andere Möglichkeiten auf rechts wird schwierig, glaube ich. Ne? Hm. Corona ist mal ausprobiert worden, das war auch nichts. Da ist vielleicht dann doch nochmal Bedarf auf der rechten Außenposition hinten.
Du nimmst es mir vorweg, wollte ich auch sagen. Ich finde, diese Rechtsverteidigerposition könnte zum Problem werden auf Dauer in der Saison, weil ich sehe da jetzt keine perfekte Lösung. Fufak macht es ja befriedigend, aber auch nicht mehr. Rios Alonso, absolut nicht seine Position. Der muss innen spielen und an der Hand genommen werden, wie von Felix Götze, jetzt am besten von Schulz. Und dann müsste er mit Kraulich um den Innenverteidiger Partnerplatz neben Schulz kämpfen, weil ich sehe nur innen, Rios Alonso. Ralf hat es gesagt, Kaiser, Kuruma gibt es da noch, aber Dabrowski scheint ja von niemandem so richtig überzeugt zu sein. Und auf der anderen Seite, haben wir auch im letzten Talk betont, wenn du jetzt nochmal einen Rechtsverteidiger holst, muss eigentlich auch wieder jemand sagen, sieh zu, dass du noch in den letzten 10 Tagen doch einen anderen Verein findest, ne? Weil dann bist du ja wieder überbesetzt.
Ja, zumal ja eigentlich die Baustelle eine andere war. Also Priorität 1 hatte ja nun mal der Flügel. Ein schneller, wir haben ihn immer Flügelflitzer genannt. Ja. Und das ja eigentlich auch weiterhin Priorität 1 hat. Obus soll es wohl nicht werden.
Ja, Obus wird es nicht, Jason Checker wird es nicht, Neuenberger wird es nicht. Aber man hat ja auch sogar gegen Leipzig gesehen, du brauchst einen. Du brauchst auch einen Ramin Safi, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat, der mit den Leipzigern tempomäßig mithalten konnte. Der war ja sogar schneller als manche von denen. Also Wahnsinn, dieser Safi. Auch das erste Tor sensationell, aber nach 70 Minuten war er platt. Und dann brauchst du noch einen, wir sprechen jetzt von einer idealen Welt, am besten noch so ein Safi, der frisch reinkommt. Das hat RWE nicht, ne? Die ersten Einwechselspieler sind dann Windsheimer und Eisfeld. Und ja, da kaum vorstellbar, wenn mal so ein Lukas Brummer oder Ramin Safi sich mal verletzen sollten. Klar gibt es da immer noch den Robby De Heese, aber über ihn spricht aktuell niemand so richtig.
Kann man halt auch, glaube ich, noch nicht so richtig einschätzen.
Wenn man ehrlich ist, hat er auch in den Testspielen keine Bäume ausgerissen. Hat
die Testspieler gesehen, also, ne?
So richtig überzeugt.
Ist jetzt kein Safi.
Nein, auf keinen Fall. Also ich finde, die Priorität müsste immer noch der zentrale Stürmer sein.
Und da ganz scheint ehrlich, es ja jetzt wohl zu sein.
Vonić, ja, das Thema ist anscheinend erstmal vom Tisch. Ja. Da will man, glaube ich, so erstmal klarkommen. Da sehe ich große Skepsis, muss ich sagen. Weil
zumal wir wochenlang eigentlich immer über diese Position gesprochen haben und gesagt haben, ja, es ist total schwer, da so einen zu finden, der stabil die Tore schießt.
Ja, und andere haben diesen Posten aber jetzt nicht gerade gut ausgefüllt. Es ist ungerecht, jetzt Wohnisch zu sagen, er hätte in diesem Spiel auffallen müssen. Gegen Simakon und Co. ist es schwer durchzukommen. Aber er hat auch diese Chance in der 75. gehabt. Da hat er auch nicht wirklich dran geglaubt. Der Schuss war okay, aber er war auch keiner, wo man sagt, der wollte rein, sondern der wollte erstmal aufs Tor bringen, sozusagen. Windsheimer, wenn er jetzt reinkommt, da fehlt mir auch so ein bisschen die Wucht. Den fand ich im ersten Spiel, fand ich ihn aggressiv, als er gegen Aachen eingewechselt wurde.
Hat er auch seine 2 Torschancen. Ne?
Aber als er jetzt am Samstag reinkam, ob der jetzt dabei war oder nicht.
Ist mir gar nicht aufgefallen, dass er dann eingewechselt wurde.
Also von daher, ich weiß nicht, Mittelstürmer habe ich so meine Probleme noch im Augenblick. Da fehlt mir noch so der Brecher.
Ja, ist schwierig. Schön, dass man immer über Fußball diskutieren kann, unterschiedlicher Meinung sein kann. Wir können das hier auch als Experten ein bisschen einfacher tun. Ich will jetzt nicht der Sportchef von Rot-Weiß Essen sein, weil, wie wir jetzt auch schon diskutieren, man könnte einen Rechtsverteidiger holen, man könnte, müsste vielleicht einen Flügelflitzer holen, man könnte vielleicht auch einen Stürmer holen und ich bringe noch einen rein, einen zentralen Mittelfeldspieler. Da fehlt mir auch jemand. Ich habe gestern in der Redaktion mit einem Auge Dresden gegen Düsseldorf verfolgt und ja, Vinko Schapina wurde da immer gelobt vom Kommentator. Ich habe da auch einige gute Szenen von ihm im Zentrum gesehen und dann kam mir nochmal so in den Sinn, ja, in den ersten Spielen im Zentrum sehe ich keinen Chef bei RWE. Schapina war es in seinen besten Tagen, am Ende dann ja auch nicht mehr, aber da fehlt mir einer.
Leichter Einspruch. Arsenal hat ziemlich weit hinten gespielt dieses Mal.
Er war
keine Spitze für mich. Und der ist wirklich stark in der Rolle, die er da übernimmt. Hinter den Spitzen, er hat die Bälle verteilt, der saugt die Bälle auch an sich, der fordert sie und hat sie alle gut verteilt. Der bringt Geschwindigkeit rein mit seinen Pässen. Ich glaube schon, dass das eine gute Position für ihn ist. Ich sehe ihn nicht als Stürmer, ich sehe ihn dahinter.
Genommen. Dann hat sich bei RWE das Zentrum eben, das Chefzentrum verschoben. Schapina war dieser Sechser, der die Bälle schon von den Innenverteidigern bekommen hat. Mhm. Und hier ist Arslan der neue Chef im Zentrum, aber offensiver.
Genau, dahinter hast du Müse und Kaparos.
Die eher unauffälliger
Kaparos
agieren,
hat wieder ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. der kommt jetzt, der kommt rein in diese Position, glaube ich. Da liegt man, glaube ich, richtig, dass man gesagt hat, wir holen jetzt erstmal keinen Sechser, wir lassen Caparros entwickeln. Ich glaube, das tut ihm nun gut, dass er das Vertrauen bekommt
im Augenblick. Man hat auch noch Mustier in der Hinterhand, aber.
Richtig, der kommt ja auch nochmal irgendwann.
Ich finde, so ein perfekten Partner zu Arslan im Zentrum, der fehlt mir. Da sehe ich Caparros und Müsel aktuell nicht so stark. Ich weiß, Müsel hat es ja drauf, der hat es ja letzte Saison bewiesen. Ralf sagt auch, Caparros hat auch Potenzial, aber bei ihm sehe ich immer noch viel Licht und Schatten.
Der Pass von Müsel war natürlich Sahne, ne? Auf Safi beim Tor.
Der war Sahne und der Schuss dann in der 85.
Oh ja, der war knapper, als man dachte im Stadion. Den habe
ich noch im TV gesehen. Das war ein Strich.
Das war knapp am Winkel vorbei.
Gulaschi ja nur den gemacht. Also das war ja, und hat wirklich wenig gefehlt.
Also wir halten fest, noch so ein paar Fragezeichen.
Das Geld von Leipzig fehlt, das Weiterkommen-Geld fehlt
jetzt.
Dann könnte man sagen, egal, dann nehmen wir jetzt jeden. Genau.
So ist es wohl. So, am Wochenende geht es dann aber im harten Liga-Alltag weiter.
Oh ja.
Bielefeld, Westschlager, ist natürlich ein Gegner von einem anderen Kaliber als Leipzig, aber die Bielefelder gut gestartet, ihre Spiele in der Liga gewonnen und wir haben es eben gesagt, Hannover aus dem Pokal gekegelt.
Ja, und souverän.
Ja.
Also war nicht mal glücklich, das war ein echtes 2-0 am Ende.
Ja.
Das macht einem so ein bisschen Sorge, glaube ich.
Also die kommen mit breiter Brust, kann man sagen, oder?
Aber hallo.
Ja, ich bin gespannt, was RWE jetzt zeigt. Wir haben RWE für die Auftritte gegen Aachen und Hannover, auch trotz des Sieges in Hannover, so ein wenig kritisiert. Jetzt sind wir voll des Lobes für RWE. Auch die Experten aus der Bundesliga wie Marco Rose, Nationalspieler David Raum, alle sagen, super Drittligist, die werden eine gute Saison spielen. Der Ball liegt jetzt bei RWE, auch das bisher zu zeigen. Und ja, mal vielleicht mit einem im dritten Spiel aller guten Dinge sind drei in der Liga. So einen richtig guten Auftritt, Heimsieg gegen Bielefeld, die noch ungeschlagen sind, da oben stehen in der dritten Liga. Ja, zu zeigen, immer, wir haben eine richtig gute Mannschaft. Ich bin gespannt, weil jetzt ist RWE wirklich, das Bielefeld-Spiel ist ja anders. RWE wird versuchen zu zeigen, wer der Herr im Haus ist, ganz anders als gegen Leipzig, wo man sich einfach zurückzieht, ne? Und ja, vielleicht kommt das RWE auch gelegen oder zugute, dass Bielefeld weitergekommen ist gegen Hannover. Ist ja auch oft so, dass man im Pokal jemanden aus einer höheren Liga ausschaltet und dann in der Liga wieder fehlen dann doch wieder die 5%.
Was glaubst du, Ralf?
Ich glaube, die Kräfte werden sich neutralisieren. Das wird ein Abnutzungskampf werden und am Ende gibt es ein 1-1. Mit dem, glaube ich, Rot-Weiß dann leben könnte, weil
jetzt
Bielefeld.
Man so ein Unentschieden bewerten.
Weil man Bielefeld wahrscheinlich oben einordnet am Ende.
Ja. Also, wir haben ja, glaube ich, vor der Saison, als wir so einen kleinen Liga-Check gemacht haben, Bielefeld, muss man schauen, sicherlich auch eine Mannschaft, die nach der letzten Saison, die nicht so berauschend war.
Ja, die haben sich konsolidiert.
Jetzt das ist ja oft so, dass die Absteiger aus der zweiten Liga im ersten Drittliga-Jahr haben es nicht einfach. Weil dann verlassen gefühlt 15 bis 20 Spieler die Mannschaft. Der Kader wird komplett umgekrempelt.
Siehe Osnabrück.
Hansa Rostock müssen wir jetzt mal abwarten diese Saison. Aber im zweiten Jahr sind die meistens stark. Weil dann halten die ihre Mannschaft beiseite, holen dann noch 5, 6 neue. Das ist ja so. Weil im ersten Jahr ist ja, der Unterschied ist ja krass. Deshalb immer wieder, warum jeder unbedingt in diese zweite Liga will. Ne? In der zweiten Liga bekommst du, als guten Morgen geschenkt, 10 Millionen Euro an Fernsehgeldern. In der dritten Liga ist es nur 1 Million. Ja. Und es ist ja klar, dass du mit dem Kader aus der zweiten Liga nicht in der dritten Liga spielen kannst, weil die Jungs einfach zu teuer sind. Und Bielefeld macht es ja gut. Gute Transferpolitik, gute Jungs geholt. André Becker im Sturm zum Beispiel, an dem war Stegmann auch interessiert. Den kennt er noch aus Zeiten von Viktoria Köln.
Trainer macht einen guten Job.
Trainer Mitch Kniat. Könnte ein schönes Spielchen werden.
Ich bringe es mit unserer letzten Rubrik und auch der letzten Frage. Versuchen wir es nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Und das ist?
RWE gewinnt wenn.
Ralf, wann gewinnt RWE?
Tja.
Du hast gerade 1-1 getippt. Also
ja, genau. Muss ich ja gegen mich sprechen. RWE würde gewinnen, wenn der zentrale Sturm dieses Mal wieder Glanzpunkte setzt und nicht untergegangen ist wie gegen Leipzig.
Also ein guter Wohnitsch, einen guten Wohnitsch-Tag.
Ein Wohnitsch so wie in Hannover, zielstrebig zum Tor und ab ins lange Eck.
Potzi?
RWE gewinnt, wenn die Defensive viel sattelfester agiert als in den ersten drei Pflichtspielen und den Bielefeldern weit unter 10 Torschüssen zulässt.
Alles klar.
Und dann 1-0-Sieg, Einwechslung, Winzheimer, typische Fußballgeschichten in Bielefeld. Letztes Jahr ausgeliehen von Nürnberg an Bielefeld, an Fabian Klose nicht vorbeigekommen. Und jetzt macht er das Siegtor.
Klingt gut. Schönes Fußballmärchen erzählst du uns da gerade.
Klingt gut. Wir schauen in der nächsten Folge, ob wir dieses Märchen nacherzählen können, ob
genau.
es wirklich so passiert ist.
Der Märchenonkel.
Genau, wir treffen uns dann.
Ich bin ja jetzt übermütig nach dem guten Tipp 4-1.
Ja.
Wir treffen uns dann natürlich nach dem Bielefeld-Spiel wieder wie gewohnt hier in unserem schönen neuen Studio. Ihr findet von der Hafenstraße bei YouTube und auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke euch beiden.
Gerne.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.